Herzlich willkommen zu Defner und Chapitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Dietmar Defner.
Mein Name ist Chapitz, Holger Chapitz. Und wir haben Episode Nummer 20, lieber Defner. Und zum runden Geburtstag hat der US-Präsident mir ein kleines Geschenk gemacht, nämlich weitere Zölle auf chinesische Waren.
Du fängst ja schon an wie Seehofer, 69 zum 69. Ja. 200 Milliarden zum 20. Ja, Podcast.
Ja. Das war ja eine.
Ein Brille. Und der Harald Schmidt meinte gestern, das wären sozusagen senile Alternwitze sozusagen.
Okay, da habe ich mit einem senilen
Alternwitz. Bei Seehofer, ja.
Aber es ist eine Wette, die wir auch hatten. Da ging es ja auch um, ob weitere Zölle erhoben werden. Und da muss ich sagen, das liegt schon mal ganz gut.
Aber es gibt auch Gespräche. Wahrscheinlich beginnen die am 20. Ja. September. Und das ist jetzt halt nochmal das letzte Muskelzeigen vor diesen Gesprächen. Und China wird dann natürlich wieder mit Gegenmaßnahmen kontern. Das ist auch so sicher wie das Amen in der Kirche. Und dann setzt man sich doch mal an den Tisch, und zwar auf etwas höherrangiger Ebene. Und dann hoffe ich mal, dass man da auch mal bald zu Potte kommt. Denn die amerikanischen Wahlen im November rücken immer näher. Und da braucht ja Trump dann Erfolge. Das ist ja meine Theorie, dass bis dahin doch die Kuh einigermaßen vom Eis ist und sich das Weltklima insgesamt dann aufhält.
Gut, das ist jetzt Defners Idee.
Aber man muss dir natürlich zugestehen, ich habe ja das letzte Mal gesagt, hier, jetzt ist der September da, das ist der gefürchtete Crash-Monat und da wird natürlich der Chapitz Hochkonjunktur haben und dann war ja am Wochenende jetzt auch nochmal der 10. Jahrestag der Lehman-Pleite. Das ist ja für Crash-Propheten, Crash-Jünger, sowas wie der Reichsparteitag, Weihnachten und Allerheiligen zusammen an einem Tag. Die große Messe der Crash-Jünger und natürlich haben sie nochmal alles rausgeholt. Lieber. In allen Medien wurde aus allen Gewehren, hier Handelsblatt vom Wochenende, ein Bär vorne drauf, den Bullen hat er erledigt, als Kettchen umgehängt. Ja, sehr schön, sehr symbolisch, ne? Das würde dir
aber
gefallen.
Defner, darf ich kurz eine Sache, bevor du am Finanzmarkt, du darfst gerne weitere Alarmsignale haben. Ich wollte nur sagen, ich bin hier gar kein Crash-Prophet, ich bin ja der Bär. Der Bär ist der Realist.
Ach ja, der Bär ist genauso ein Crash.
Nein, das ist überhaupt nicht. Der Defner, du versuchst ja immer, mich in diese Crash-Propheten-Nummer zu bringen.
Der
das
Bär
bin ich nicht. Ich sehe die Welt mit realistischen Augen, nicht so optimistisch, rosarot wie der Defner. Und das ist immer wieder das Missverständnis, was wir haben. Aber ich kann dich gerne aufklären.
Du willst halt einfach kein richtiger Bär sein. Aber ein Bär grundsätzlich setzt auf fallende Kurse an der Börse. Dafür ist er da. Und er ist eher pessimistisch als optimistisch. Und dann brauche ich auch nur deine Veröffentlichung der Welt am Sonntag. Du hast es dir natürlich auch nicht nehmen lassen, hier nochmal 10 Jahre nach der Lehman-Pleite notieren die Börsen hoch wie nie. Klar ist, der nächste Finanzcrash kommt bestimmt.
Ja?
Ja.
Also kommt er auch, das
kommt
ist auch klar.
Auch. Das ist auch
die Frage
klar.
Ist, wann
er
kommt.
Waren in 10 oder in 100 Jahren. Ja,
nee, so lange
wird es
nicht.
Und sind wir vielleicht alle tot. Und dir sind aber nur 6 Gründe für den nächsten Crash. Handelsblatt hat immerhin 7 aufgezählt.
Oh.
Ja. Und natürlich,
aber wir haben die besseren Gründe,
Italien,
muss ich gestehen.
Italien ganz vorne. Und dann haben sie auch noch ein Bild von Catania auf Sizilien rein. Gemacht, wo ich gerade im Urlaub war. Ja.
Das ist wahrscheinlich das ist deine Airbnb-Wohnung, die da drauf ist, oder?
Offene Provokation. Meine sah zwar ein bisschen schicker aus, aber trotzdem, ich meine, das ist ein gewisser, ja, das ist ein gewisser morbider Charme.
Was der Defner unterschlagen hat bei all den Sachen, es gab ja auch die Statistik, wie viel das den deutschen Steuerzahler gekostet hat und es sind genau 68 Milliarden Euro. Wir haben noch ein paar Milliarden, die noch zukommen könnten. Der größte war HRE, also diese wunderbare Hypo Real Estate, 21 Milliarden. IKB, falls es noch jemand vergessen haben sollte, 9 Milliarden. Commerzbank, 4,5 Milliarden. Dann gab es noch für die Länder HSH Nordbank, 11 Milliarden. Bayern LB 10, WestLB 8. Und es gab sogar eine Bank, mit dem hat der Bund Gewinn gemacht. Das war die Arealbank. 114 Millionen Gewinn. Also man kann auch mit so Bankenrettung Gewinn machen.
Ja,
aber
die USA haben grundsätzlich Gewinn gemacht, weil sie viel früher die Banken gerettet haben.
Die IKB wurde sofort 2000...
Die USA.
Ja, aber die IKB wurde sofort gerettet und auch die Hypo Real Estate wurde sofort gerettet. Also jetzt zu sagen, die hätten wir erst 10 Jahre später gerettet und deswegen wäre es so teuer gewesen. Es war einfach, unser Bankensystem ist einfach marode, lieber Dietmar. Das musst du eingestehen.
Hypo Real Estate war einfach eine Pleitebank. Ja. Es gibt immer einzelne Banken, die dann problematisch sind.
Ja,
und deswegen ist nicht das ganze System marode.
Nein.
Ja. Das ist einfach ein Trugschluss.
Gut.
Und hier aber nochmal ganz kurz Welt am Sonntag, Herr Chapitz. Italien hat er aufgezählt, haben wir hier schon diskutiert. Ja. Demografieprobleme haben wir auch schon diskutiert. Schwellenländer haben wir auch schon.
Aber du hast das Demografieproblem. Weißt du, was das Spannende an dem Demografieproblem ist? Wenn du mehr Alte hast, hast du auch mehr Beharrungsvermögen, hast du mehr Populismus und dann hast du halt diese ganze Entwicklung, die wir in Europa haben, mit populistischen Regierungen und mit Programmen, die zum Nachteil der Wirtschaft sind. Das hat bisher noch keiner so aufgeschrieben, deswegen fand ich den Grund sogar ganz clever.
Altenbashing von Herrn Schäpitz.
Nicht Altenbashing, es geht einfach.
Die Schwellenländer hat er mit drin, Cyberattacken, ja. Handelskrieg, natürlich den Handelskrieg, nicht zu vergessen. Ne? Ja. Hohe Verschuldung. Ich habe gestern mit Christoph Bruns, Fondsmanager aus den USA, gesprochen, der hat gesagt, es ist also diese ganzen Crash-Gefahren, das wäre auch Humpitz. Also es droht kein Crash, eine Korrektur ja, aber in der sind wir mittendrin. Der DAX, nicht vergessen, von 13.500 auf 12.000 gefallen. Also das ist eine Korrektur und von da sieht er auch wieder Aufwärtspotenzial.
Also Mr. Dietmar, seine Wette bis Jahresende 14.000 DAX und 15.000 DAX.
15.000 schaffe ich nicht mehr. Das, die habe ich abgehakt.
Die hast du abgehakt? Ja.
Die 14.000 würde ich durchaus noch, das kann
alles
ganz schnell
möglich
gehen. Ja?
Ja, du hast recht.
Wenn im November sich das Ganze in Wohlgefallen auflöst, dann kann der DAX auch ruckzuck in einer Woche um 10% steigen und dann ist die 13.500 auch schon in Reichweite.
Schön.
So.
Du hast noch mehr Papier hier mitgebracht.
Oh ja, ich bin vorbereitet. Ne?
Das ist super, ich finde das wunderbar.
Meine,
ich muss noch eine Sache zum letzten Podcast machen. Da hat ja meine Frau angerufen, noch während des Podcasts.
Während des Podcasts.
Und hat gedroht, wenn ihr das macht, dann höre ich nie wieder einen Podcast. Und das ging darum.
Dann musst du wieder Fenster putzen oder was?
Nein, es ging darum, um die Frage, sollen wir unser Publikum duzen? Und da meint sie, das würde überhaupt nicht zu uns passen. Das ist so anbiedernde Sachen. Wir sollten weiter beim Sie bleiben, auch wenn du jetzt neue Instagram-Kumpels hast, die dich alle duzen. Das ist egal. Wir sind einfach beim
Sie. Stimmt, ehrlich gesagt, ich fühle mich da auch wohler, ja, weil das ist einfach auch, wenn wir viele junge Zuhörer haben, und da sehe ich bei meinem Instagram-Profil, die jetzt dazu kamen, nachdem wir letzte Woche hier genannt hatten. Und wir freuen uns über ganz viele Junge, die sich für Wirtschaft interessieren. Aber liebe junge Leute, euch sieht es mir trotzdem aus Respekt.
Danke.
Ja? Ja?
Danke.
Weil
ihr
interessiert euch für Wirtschaft und ihr werdet eines Tages vielleicht unsere Chefs sein oder sowas. Irgendwas Wichtiges, ja. Wenn ihr euch jetzt schon für Wirtschaft interessiert, dann habt ihr eine große Zukunft.
Und meine Frau hört weiterhin zu. Das ist mir wichtig.
Das ist auch wichtig, ja.
Das ist
wichtig. Ja. Aber dann gibt es natürlich immer wieder Ärger, wenn du deine Wetten verlierst. Ne? Das musst du auch wissen. Ja,
gut.
Gut. Wir wollen heute wieder diskutieren natürlich über zwei Themen. Die Türkei, immer wieder mal auch eine Diskussion wert. Gab es auch eine neue Entwicklung. Auch dazu später mehr. Und heute die große Systemdiskussion. Schäpitz wollte mal wieder die Sozialismuskeule rausholen.
Überhaupt nicht.
Nein,
es lohnt sich auf jeden Fall bis zum Schluss dran zu bleiben, weil wir haben ja immer am Freitag davor, treffen wir uns immer, um die Themen zu besprechen. Und da ist Dietmar sowas von nervös oder nicht nervös, aber sowas von aufgebracht, als ich die These
gebracht
habe. Weil
er kapiert einfach nicht, dass der Kommunismus tot ist. Ja?
Aber also darum geht es nicht. Ja. Aber ihr merkt schon, jetzt habe ich das Publikum schon geduzt. Sie merken schon, es wird eine spannende Diskussion werden.
Wir duzen mal. Ja, das ist doch, wir sind da ganz
auf jeden Fall wird es eine spannende Diskussion, bis zum Schluss dranbleiben, mal sehen, ob der Defner wieder so erregt wird.
Erregt tut mir was anderes. Ja.
Na gut, also, okay. Gut, dann kommen wir zu den Rubriken.
Wir haben wieder unsere Rubriken, einmal Bulle, einmal Bär, einmal senken und heben wir jeweils den Daumen ohne große Diskussion, für die Neueinsteiger an dieser Stelle gesagt. Und mein Bär der Woche, ich fange einfach mal an, Snapchat, beziehungsweise die Aktie des Snapchat-Betreibers Snap, die Entwicklerfirma, die heißt eben Snap. Und die hat in der letzten Woche mal wieder enttäuscht, wie so oft schon zuvor, mit den Zahlen. Die Analysten hatten mit 7 Millionen neuen aktiven Nutzern gerechnet, aber es waren dann am Ende des Tages nur 4 Millionen. Man ist jetzt bei 191 Millionen täglich aktiven Nutzern. Das war eine große Enttäuschung und auch beim Umsatz enttäuschte man. Da ging es nur um 54% hoch auf 230 Millionen und auch der Verlust wurde man steckt fest in den roten Zahlen, tief in den roten Zahlen, 385 Millionen Dollar Verlust. All das eine Riesenenttäuschung an den Märkten. Zeitweise ging es um die Aktie rund ein Fünftel nach unten auf 11 Dollar. Und im März 2017 kam die Aktie mit 17 Dollar an die Börse und zeitweise war sie ja bei 27 Dollar. Die schloss ja kurz nach dem Börsengang dann mal hoch, weil es einen Riesenhype gab. Und Analysten haben sich auch geäußert. Einer ist sehr skeptisch von BTIG. Kursziel 5 Dollar bis September 2019. Er glaubt nicht, dass die Schmerzen bei Snapchat vorbei sind. Er kann sich nicht vorstellen, wie das Social Media Unternehmen auf Dauer profitabel werden soll, ein profitables Modell entwickeln könnte, um Geld mit der Foto-App Snapchat zu verdienen. Snapchat ist ja bekannt geworden durch allein verschwindende Fotos und Snapchat war auch ein Vorreiter der Story-Funktion und Facebook wollte ja schon mal Snapchat kaufen, die haben sie aber nicht kaufen lassen und daraufhin hat natürlich Mark Zuckerberg den Rachefeldzug eingeläutet und mit Facebook, aber vor allem mit seiner anderen Tochterfirma Instagram voll zur Attacke auf Snapchat geblasen und sehr vieles kopiert von dem, was Snapchat erfolgreich gemacht hat, eben zum Beispiel die Story-Funktion. Ich als Neuling bei Instagram kann das ja.
Wie viele Follower hast du eigentlich gewonnen durch unsere...
Ja, es sind sehr kleine Zahlen, ja. Aber es ist schön, einfach immer wieder so Gesichter zu sehen von denen, die jetzt uns zuhören.
Ja.
Das macht Freude, kommen Sie gerne dazu. Dietmar.defner, mein Profil.
Wunderbar, hat er wieder Werbung hier gemacht. Shameless Plug.
Man kann natürlich auch dem Chapitz auf Twitter folgen, das sind so ein bisschen mehr. Das ist ja.
Ja, aber ich muss sagen, bei Instagram bin ich ja eine Null, da habe ich 132 Follower.
Ich habe da jetzt auch nicht recht viel mehr.
Da bin ich da auch.
Ich fange ja gerade an mit ein paar Urlaubsfotos und so.
Ja, ich habe leider auch nur Bilder, aber weißt du, was mein meistgelikedes Bild ist? Mit 33 Herzen.
Deine Apfelernte vom Wochenende?
Nee, das war die Birnenernte. Das waren Birnen, das sind die guten Birnen, ja. Das sind die Butterbirnen.
Hast du da Williams-Christ-Birnen draus?
Nee, das sind Butterbirnen.
Achso, kann man keinen Schnaps draus machen?
Nein, das sind gute Birnen. Und die haben nur 12 oder 13 bekommen. Und es ist auch nicht meine romantischen Sonnenuntergänge, auch nicht meine Liebeserklärung an meine Frau, wo ich mit meiner Frau drauf bin. Das ist ein sehr schönes Bild, muss ich sagen. Ja, es ist ein gutes Bild.
Sowas
auch veröffentlichst
nicht
so, ich habe auch so ein eitles oben ohne Bild, eins vom Strand.
Oh Gott,
auch gebe ich zu.
Nein.
Auch
more
das?
Than you nee. Want to
ja,
know.
Ja, ja, ja. Oh, ja.
Aber Kopfkino, oh Gott.
Oh, ja, auch das hat es.
Oh nein.
Auch das hat's nicht. Aber weißt du nicht mal, welches Bild es geschafft hat? Jetzt kommt er zum Mikrofon zurück. Unser beider Bild, wo wir drauf sind mit diesem wunderbaren Getränk,
mit dem Bullen drauf,
genau, mit dem Bullengetränk.
Das Bullengetränk.
Das hat 33 Herzen bekommen. Und diese Woche spielt ja mein Bullenverein gegen den anderen Bullenverein, Dose gegen Dose. Ja, das
die
wollte
Bullen,
ich nur sagen.
Die Bullen 33, Bullen.
Genau,
ja? 33
Herzen.
Du wirst doch noch zu Bullen, ja?
Ja.
Gibt es eigentlich Bärenvereine, auch Eisbären natürlich. Hey, wollen die Eisbären sehen?
Genau. Was ist eigentlich dein
meistgeklicktes war von letzter Woche.
Ja.
Ein Foto zusammen mit den Kollegen, vor allem den Kollegen hier von Weltfernsehen ex-N24. Die Älteren werden sich noch erinnern. Nein, wir sind einfach die bestaussehendste TV-Crew in Deutschland.
Die bestaussehende, gut, sehr schön.
Die weltbeste Kolleginnen und so hübsche Kolleginnen und im Kreis von so hübschen Kolleginnen sehen natürlich auch gut aus. Von daher
also Dietmar sieht auch gut aus. Ich glaube, das Hemd war genauso offen wie jetzt hier. Also jetzt geht wieder das Kopfkino.
Ja,
bevor wir das nächste Kopfkino haben und wir wieder hier überziehen.
Muss ja noch ein bisschen sizilianische Bräune zeigen, weißt du?
Ja. Das hast du wirklich.
Ja.
Das sieht gut aus.
Jetzt komme
ich
mit
meinem Bär.
Nochmal mein Bär der Woche, Snapchat.
Du hast Snapchat.
Ne?
Und diese 5 Dollar, das muss ich noch fragen,
$5.
Das war dann der Übernahmepreis? Weil wenn jemand kein Geschäftsmodell hat, wahrscheinlich werden die jemand übernommen.
Ich meine, die werden platt gemacht.
Ja.
Na, warum soll denn Facebook jetzt noch Snapchat kaufen?
Ich meine, aber vielleicht Google. Die haben ja mit ihrem eigenen Social Media Sachen nie so richtig Erfolg gehabt.
Ja, aber ich meine, das ist wie wenn du Yahoo gekauft hast. Ja? Da bist du ja auch nicht mehr glücklich mit geworden. Ja? Also ich meine, so ein Untergang gegen
den
Stern.
Da muss aber das Kursziel 0 sein. Um ehrlich zu sein.
Ja gut, das kann man ja dann nochmal anpassen. Ne? Du weißt ja, die Analysten sind ja nicht so mutig, dass immer gleich...
Doch, es gab mal einen Kursziel 0 für Air Berlin. Und das hat sogar irgendwann ist es eingedreht. Auf der Dresdner Bank war das.
Ja.
Damals, wo der Dietmar noch war. Ey, erinnern uns. So, Gott.
Ja, aber wahrscheinlich die Air Berlin-Aktie gibt es immer noch für ein paar Cent.
Meinst du?
Ja,
ich habe mir neulich die Anleihen
mal
angeguckt.
So
die
Börsenleichen, die dann irgendwie nochmal für irgendwelchen Zockern rumgehandelt werden. Egal.
Gut, willkommen zu meinem
Dein Bär,
Bär
oder
der Woche. Nee, ich fange auch mit einem Bären. Und ich bin mir nicht so ganz sicher, für wen ich den Bären jetzt vergebe. Ob es die Versicherungsbranche ist oder die Versicherungsaufsicht, die BaFin. Und zwar geht es um Folgendes. Wenn man mal sich die Finanzbranche anguckt, gibt es ja ganz viele Fintech-Unternehmen und Online-Broker und so weiter. Und was so im Bankenbereich ist, da gibt es ja schon so viele Innovationen und du kannst relativ günstig ein Konto haben, kannst günstig anlegen, kannst lustige Sachen machen. Aber wenn du die Versicherungsbranche dir anschaust, dann ist da immer noch der alte Mief von vor 20 Jahren. Es läuft noch genauso wie früher. Und da gibt es nämlich sowas wie Provisionen noch, und zwar sehr hohe Provisionen. Nicht nur eine Abschlussprovision, also wenn du eine Versicherung abschließt, sondern auch eine Bestandsprovision. Und die soll der Vermittler dafür erhalten, dass er während der Vertragsdauer dir als Partner und Mensch gegenübersteht. Nur die Versicherungsvermittler, die meisten werden die wahrscheinlich gar nicht kennen und der wird sich auch nie melden. Also er kriegt eine Leistung für was, also Geld für was, was er gar nicht erbringt.
Ja.
Und diese Bestandsprovisionen sind relativ hoch, die gehen bis in die hunderte Euro, also es geht bis zu 600 Euro, 100 Euro, 500, je nachdem, was du für eine Versicherung hast. Und da gab es jetzt ein Unternehmen, die haben gesagt, okay, ihr bringt mir eure Versicherung zu mir, zahlt dafür eine fixe Gebühr von 12 Euro und ich gebe euch dafür die Provision weiter. Das war das Geschäftsmodell, hieß GoNetto, dieser Fintech-Startup. Und dann hat aber die BaFin gesagt, Moment, das geht nicht, weil es gibt in Deutschland sowas wie ein Provisionsabgabeverbot. Da ist es verboten, dass du die Provision an deine Kunden weitergibst, es sei denn, du machst es dauerhaft. Also gibt es die Provision
dauerhaft
weiter.
Es wird kompliziert.
Ja, langsam. Aber, GoNetto hat ja gesagt, wir machen das dauerhaft. Aber da hat die BaFin gesagt, nee, das geht so nicht. Das muss im Versicherungsvertrag drinstehen und keine Versicherung wird das natürlich machen. Und somit ist dieses Geschäftsmodell mit niedrigen Provisionen weg. Und jetzt frage ich mich, ob die BaFin überhaupt für Verbraucherschutz zuständig ist. Das ist ja ihr eigentliches Ziel, aber jetzt hat sie die Verbraucher nicht geschützt, sondern sie hat die
Versicherungsmakler oder Vermittler geschützt. Also Verbraucherschutzorganisationen sind andere, muss man auch ganz ehrlich sagen. BaFin ist dafür zuständig, dass sie für ein stabiles Finanzsystem sorgt.
Ja, aber nein, die ist auch für die Verbraucher zuständig, was die Versicherung anbetrifft. Und jetzt hat sie dafür gesorgt, dass die Verbraucher zumindest keine günstigen Konditionen bekommen. Und deswegen ist mein, ich bin mir nicht sicher, ob sie BaFin verdient hat den Bär der Woche, aber auf jeden Fall dieses Provisionsmodell, das ist wirklich
diese ganzen Versicherungen sind so aus der Zeit gefallen. Ja. Wir haben ja schon öfters die Versicherungsbranche thematisiert. Lebensversicherungen, die sich nicht lohnen. Ja. Meine private Krankenversicherung, die einen aussaugt und so weiter und so fort. Also echt, bei Versicherungen muss man so aufpassen, weil da tappt man so in die Kostenfalle.
Und wenn man braucht dabei eigentlich, ist,
man muss ja wirklich sagen, man braucht einfach wirklich nicht viele Versicherungen, ja, im Leben. Eine Haftpflichtversicherung ist ganz wichtig und darüber hinaus, dann wird es schon kritisch. Weil ich finde, man braucht auch keine Berufsunfähigkeitsversicherung. Weil,
findest du? Das finde ich wiederum nicht.
Aber
ich finde,
diskutieren wir mal ein anderes Mal.
Wir machen mal eine Versicherung.
Machen wir mal eine Versicherung.
Das ist gut. Aber ich finde, Berufsunfähigkeit ist schon, weil da geht es um ein existenzielles Risiko.
Ja, aber meistens zahlen die ja dann nicht, wenn du, also die haben ja solche harten Reglementierungen, dass sie ja dann sich immer angucken. Drücken können. Ja. Und ich meine, bei dir als Journalist oder sowas, du kannst ja irgendwo immer drei Sätze aufschreiben, dann bist du ja doch nicht berufsunfähig, auch wenn du querschnittsgelähmt irgendwo im Rollstuhl sitzt wahrscheinlich. Also, das diskutieren wir mal an anderer Stelle. Also Augen auf bei Versicherung.
Woche. Genau, Versicherungsbranche.
Hochverdient, die Versicherungsbranche,
danke.
Ja. So. Kommen wir zu den Bullen, zu den optimistischen, zu meiner Sichtweise der Welt.
Yeah, ja, was hast du mitgebracht?
Ja, mein Bulle der Woche geht an Westwing. Die haben nämlich verkündet, dass sie jetzt einen zweiten Anlauf an die Börse nehmen. Das ist ja ein Online-Möbelhändler, auch aus dem Reich von Rocket Internet. Auch einer von mir.
Läuft nicht schon, so gut
läuft
derzeit.
Nicht so gut, ja, in der Tat. Aber immer
notiert
noch über mein Empfehlungs-
knapp,
über meinem Wettkurs.
Knapp,
ja.
knapp 26,70 genau. Und wir haben 26 gewettet. Also insofern hat der Defner noch.
Ich bin noch über Wasser, aber die war zwischenzeitlich schon bei 31 und wer damals bei 26 eingestiegen ist, konnte schon mal zwischenzeitlich
sich
gute
reich
Gewinne
fühlen.
Machen.
Sich reich, reich fühlen zumindest.
Aber man
bei
bleibt
Defner
dabei,
darf man
man
sich
bleibt
reich
dabei,
fühlen.
Ja. Also ehrlich gesagt, die habe ich auch unserem Wetterkollegen empfohlen, ja. Der Wetterredakteur, der mir gegenüber sitzt, der wird ja immer etwas
jetzt
infiltriert.
Wird jetzt wird Herbst.
Der ist jetzt etwas enttäuscht, weil er schon ein bisschen Verluste hat, aber ich sage einfach dabei bleiben, Rocket Internet. Ich sage gleich noch was zu Rocket Internet, aber vorher zu meinem Bullen Westwing.
Ich höre jetzt auch bereit zu reden.
Westwing, wie gesagt, will jetzt den zweiten Anlauf an die Börse machen, ist ein Online-Möbelhändler, ähnlich wie Home24, hat ein bisschen mehr Wohnaccessoires im Programm, aber eben auch Möbel, will durch den Börsengang 120 Millionen Euro einnehmen durch die Ausgabe neuer Aktien und mit dem Kapital will man dann die Auslandsexpansion finanzieren, die weitere und weiter in Technologie investieren und auch ein paar Schulden tilgen. Details jetzt, wann der Börsengang erfolgen soll, die sind noch offen und wie Home24 eben, die schon an der Börse sind, gehört man zu Rocket Internet, 32% hält Rocket Internet an Westwing und das Schöne ist übrigens, ist ja nicht bei Startups unbedingt so klar, wenn die an die Börse gehen, die sind profitabel seit dem 4. Quartal 2017, also noch nicht lange. Im ersten Halbjahr gab es einen Umsatzplus von 22% auf 120 Millionen und eine operative Umsatzrendite EBITDA-Marge von 2%. Und Westwing ist in 11 Ländern Europas unterwegs und die Hälfte der Erlöse erzielt man in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und das ist ja noch, du hast ja auch letztes Mal beklagt, es gibt in Deutschland keine Plattformunternehmen. Das ist natürlich ein Plattformunternehmen, wie eben ganz viele Unternehmen aus dem Reich von Rocket Internet. Und der Online-Markt für Möbel und Wohnaccessoires, der ist ja noch relativ am Anfang. Ich glaube, die Leute gehen immer noch lieber ins Möbelhaus oder zu Ikea und wollen das Sofa testen und so weiter. Aber viele sehen hier erhebliches Wachstumspotenzial. Westwing natürlich sowieso, aber auch die Berater von PricewaterhouseCoopers, die sagen, erhebliches Wachstumspotenzial in diesem Bereich. Wenn erstmal die Online-Hürde genommen ist, sozusagen, dass mehr und mehr das auch sozusagen allgemein akzeptiert wird, dass man online seine Möbel bestellt, dann gibt es ja hohe Chancen. Und Westwing und Home24 sagen die Berater, die werden da in diesem Markt auf jeden Fall sehr gut aufgestellt, weil sie schlanke Kostenstrukturen haben. Und dann hoffe ich mal, dass dieser Börsengang von Westwing auch wieder ein bisschen Impulse für Rocket Internet bringt, weil das bisher schon häufig so war, weil wenn Rocket Internet bringt, ja in der Regel verkaufen die dann meistens keine Anteile an der Börse, sondern bringen lieber die Firmen zu relativ günstigen Emissionspreis an die Börse, profitieren dann aber von der steigenden Bewertung des Unternehmens, was sich dann ja sozusagen in ihrer Bilanz da niederschlägt, in der Bewertung. Und das könnte natürlich dann Rocket Internet auf jeden Fall wieder Aufmerksamkeit bringen und auch vielleicht eine bessere Bewertung. Und nochmal was zu Rocket Internet. Da gab, die haben jetzt letzte Woche gelitten, weil JP Morgan sie runtergestuft hat. Von Overweight auf Neutral, Kursziel von 33 auf 29,60 Euro gesenkt. Und jetzt sind wir aber deutlich unter diesem Kursziel schon. Und gesagt haben, der Börsenwert von 4,5 Milliarden Euro wäre jetzt angemessen. Andere sehen das aber anders. Ich habe ja schon mal Bärenberg-Analysten zitiert, die bei 53 den Kurs war 10. Und man muss ja einfach sehen, das Argument wiederhole ich nochmal, die drei börsennotierten Beteiligungen, Delivery Hero, HelloFresh und Home24, plus dem Netto-Cash-Bestand von 2,3 Milliarden Euro, die machen allein ungefähr 90% des Börsenwertes, also wahrscheinlich aktuell sogar komplett den Börsenwert aus, dessen, was Rocket Internet eben an der Börse wert ist. Und dann kriegt man sozusagen die 100 noch nicht börsennotierten Firmen einfach nochmal kostenlos
plus
dazu.
Den Samba. Ich sag's ja immer
plus
wieder.
Den Samba.
Plus
ja?
Den Samba.
Den hat bisher wirklich erfolgreiche Börsengänge durchgezogen.
Das Problem ist nur,
und ich waren alle erfolgreich. Ja. Und,
der CFO und ist gegangen leider, der Herr Kimpel. Dann hast du mal gesehen, wie viel Cash die auf der Bilanz haben?
Ja, 2,3 Milliarden.
2,3 ja. Milliarden. Und weißt du, was du mit 2,3 Milliarden Cash machen kannst? Da ja. hast du einen fetten Strafzins. Da hast du einen Strafzins hierzulande. Du weißt es, die Bundesbank hat das ja im Monatsbericht geschrieben. 43% der Firmenkunden mit hohen Cashbeständen haben Strafzinsen.
Ja, gut, aber
also sprich, du vernichtest damit Wert mit diesen 2,3 Milliarden.
Und
du hast nirgendwo,
im Jahr.
Du weißt, du hast nirgendwo was, wo du was anlegen kannst, weil die Preise für solche Internet-Startups völlig überzogen sind. Insofern stecken die in so einer, ich würde mal sagen, einfach Opportunitätskrise.
Und ja, du kannst immer wieder Aktien zurückkaufen, wenn du sagst, gar nicht mehr losgehst.
Das ist ein Geschäftsmodell,
ja.
Ich kaufe
Nein,
zurück.
Aber das ist doch kein Problem. Aber ich habe lieber ein Unternehmen, das 2,3 Milliarden Cash hat, als 2,3 Milliarden Schulden. Also das ist ganz klar.
Also in einem Umfeld, wo die Zinsen so niedrig sind, wo man Strafzinsen zahlen muss, hätte ich lieber ein Unternehmen.
Der Schuldensühner sagt
was ein bisschen,
das jetzt. Ach, jetzt kommen wieder deine Schuldenargumentation.
Ein gesunder Leverage ist ganz okay.
Nein, aber ich meine, es ist immer gut, einfach Cash in der Kasse zu haben, um reagieren zu können auf Opportunitäten. Wenn der große Crash kommt, den du ja immer ankündigst, ne, kann man zugreifen, wenn der günstig zugreifen. Und Rocket ist so vernetzt und die kriegen auch günstigere Einstiegspreise als jemand anders, weil sie natürlich ein ganzes Netzwerk von Know-how und so weiter und so fort bieten.
Also, ich bin nicht
Rocket
überzeugt.
Internet ist echt eine gute Sache und vor allem, sie bringt Deutschland und den Standort Berlin vor allem voran. Berlin hat gerade Tel Aviv überholt als Startup. Ja, und
dank
sind ganz
Rocket
vorne
Internet.
Weltweit. Ja. Ja, vor allem dank Rocket Internet. Ja.
Wunderbar.
Ich meine, Delivery Hero. Du hast letzte Woche hast du gesagt, ja, wir haben ja keine Amazons, wir haben ja keine Plattformunternehmen. Ja? Aber ich meine, Delivery Hero ist auf dem besten Weg dahin. Ja? Und viele andere.
Delivery Hero ist
Zalando, ein großartiges
ist
Unternehmen.
8 Milliarden schwer. Amazon ist eine Billion schwer.
Ja, deswegen,
ist das ein Riesenunterschied? Ich meine, Plattform an sich ist nicht alleine gut. Du hast Netzwerkeffekt, du hast Größe. Darauf kommt es an. Aber mit 8 Milliarden, sorry, da wirst du keinen. Und mit HelloFresh wirst
Amazon
du mir sagen, das ist 1,8 Milliarden schwer. Und Home24 ist eine halbe Milliarde schwer. Damit kriegst du doch keine Unternehmen groß
war
oben.
Amazon auch klein, ja?
Okay, und gut. Es wird die gleiche Geschichte. Also kaufen.
Ja, vor allem Rocket jetzt,
Internet, dein Bulle der Woche.
Ja.
So, jetzt muss es ja nach.
Westwing vor allem und Rocket Internet.
Ja. Ich habe auch ein Bulle
der
Woche.
Westwing wird sozusagen Wind unter den Flügeln, unter den Wings von Rocket Internet werden und die Rakete wieder starten lassen, durchstarten lassen.
Okay. Super.
Du hast auch noch einen Bullen der Woche.
Ich habe einen Bullen der Woche. Das ist relativ.
Wir müssen mal auf die Uhr schauen.
Ja, immer das relativ schnell. Mein Bulle der Woche ist der deutsche Arbeitnehmer. Es gab nämlich neue Zahlen von der Bundesagentur für Arbeit und die zeigt, dass das Risiko, arbeitslos zu werden, in den vergangenen Jahren drastisch gesunken ist. Und wenn du in einem sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis bist, was ich mal annehme, dass du bist, dann ist deine Wahrscheinlichkeit, deinen Job zu verlieren, bei 0,66%. Wow. Das ist ein Rekordtief und das Problem, aber dass die Unternehmen sich, obwohl es so niedrig ist, immer noch scheuen, höhere Löhne auszuzahlen. Aber zumindest ist die Wahrscheinlichkeit, rausgeschmissen zu werden, auch relativ gering, weil die Unternehmen Angst haben, wieder neue Fachkräfte zu finden. Und deswegen ist die Arbeitslosenrate auch für Hochqualifizierte bei 2%. Da siehst du 2% gerade mal. Und mittlerweile selbst Mit-50er haben wieder Chancen am Arbeitsmarkt. Oder selbst Banker sind wieder gefragt. Und die Situation ist so ein bisschen so, wenn man die Studie gelesen hat, als ob einfach die Arbeitnehmer, die angestellt sind, die Füße hochlegen können und dann einfach sagen können, oh, was kostet die Welt so lieber, ich leg mal die Füße hoch, geh dann mal, wir haben auch 24 Minuten geschafft jetzt, das reicht auch für heute.
Chapitz tut jetzt so faul, aber in Wahrheit ist er wirklich ein ganz, ganz fleißiger, ein fleißiger Schreiber bei der Welt, der unermüdlich Stoff liefert, ja. Also von daher, Füße hochlegen ist trotzdem nicht angesagt. Ja. Sehr gerne, aber da brauchst du nicht beschweren, dass ich wieder mehr Wortanteil habe. Ja?
Gut.
Also ab sofort heißt dieser Podcast Defner und Defner.
Ja. Sehr gut.
Ich und mein Über-Ich. Ja. Das liebe Gewissen.
Okay.
Aber Dietmar, warst du nicht etwas zu pessimistisch?
Wunderbar. Also, er spricht mit sich selbst. Das ist super. Ja,
also kommen wir zu unseren Themen. Ja? Nachdem wir mit unseren Rubriken durch sind. Also ich habe ein Thema, ich meine, das ist jetzt... Da bin ich jetzt nicht so der Superbulle, aber trotzdem würde ich jetzt hier mal auch ein bisschen einen kleinen Bullen vergeben wollen, einen kleinen Bullen der Anerkennung an die türkische Notenbank. Die hat nämlich sich sozusagen dem Präsidenten Erdogan widersetzt und in der letzten Woche die Zinsen drastisch angehoben, nämlich von 17,75% auf 24%. Und Analysten und Banker, die hatten vorher nur im Schnitt 21% erwartet. Und umso erstaunlicher ist das Ganze, weil ja Erdogan sich immer wieder schon im Wahlkampf als Feind der Zinsen ausgegeben hat und immer wieder sozusagen die Notenbank öffentlich dazu aufgerufen hat, die Zinsen eher zu senken als anzuheben, aber die Notenbank hat sich dem widersetzt und Erdogan hat sogar am gleichen Tag der Zinsentscheidung nochmal gefordert, dass die Zinsen gesenkt werden sollen und daraufhin hat natürlich dann auch die türkische Landeswährung Lira zum Dollar zugelegt. Und insgesamt wurde das als Entspannungssignal in den Märkten, auch in anderen Schwellenländern, dann aufgefasst, weil eben die Notenbank ein starkes Signal ihrer Unabhängigkeit gesendet hat. Manche haben schon gesagt, das ist so ein richtiger Befreiungsschlag. Und wie gesagt, Erdogan hatte vorher nochmal gesagt, lasst uns diese hohen Zinsen senken, denn Zinsen seien ein Instrument für Ausbeutung. Und er macht ja immer, das stellt ja die Theorie auf. Ist
ja fast wie Karl Marx.
Ja, er stellt ja die Theorie auf, dass sozusagen Zinsen für die hohe Zinsen für die hohe Inflation verantwortlich seien, was natürlich total abstrus ist ökonomisch. Aber Erdogan kann ja irgendwie alles behaupten, was gegen den gesunden Menschenverstand geht. Und auch da hat sich dann eben dann die Notenbank dagegen gestellt, auch in ihrer Begründung. Die haben geschrieben, die inländische Nachfrage lasse allmählich nach und die jüngsten Inflationsdaten deuten darüber hinaus auf ein gestiegenes Risiko für die Preisstabilität hin.
Oh.
Und
18% deuten auf ein Risiko.
Ja, aber ich meine, sie benennen klar, dass eben Inflation mit höheren Zinsen benannt werden muss. Und setzen sich dann eben damit gegen Erdogan durch. Und ich finde, das ist schon in der Türkei, wenn sich da mal eine Institution einigermaßen Widerspruch gegen Erdogan leistet, dann muss man das einfach auch mal lobend erwähnen.
Gut, das hast du gemacht und willst jetzt sagen, wir sollen alle türkische Lira kaufen.
So weit würde ich jetzt nicht unbedingt gehen, aber sicherlich könnte das jetzt zur Entspannung.
Vorbei.
Weil ich meine, es war auch eine der Ursachen für den Währungsverfall der Lira, dass eben Erdogan im Wahlkampf die Notenbank so angezählt hat. Und dann war die Sorge um die Unabhängigkeit der Notenbank so groß, dass ausländische Investoren einfach gesagt haben, ja gut, wenn die nicht mehr in der Lage sind, Zinsen anzuheben, dann will ich da kein Geld mehr investieren und raus aus der Lira. Und jetzt ist da einfach wieder ein starkes Signal des Vertrauens in die Notenbank zumindest da und es könnte vielleicht eine Wende einläuten in der Türkei, aber natürlich ganz klar, es gibt tausend andere Probleme, vor allem Erdogan ist das große Problem in der Türkei und seine
muss ich ja hier meine Gegenrede halten. Ich würde ja sagen, never, ich würde dir sagen, nie und nimmer in der Welt hat die Notenbank gegen den Willen von Erdogan das gemacht, sondern der Erdogan hat sich vorher sogar nochmal hingestellt und hat gesagt, das ist die Mutter und der Vater aller Fehler, es sind hohe Zinsen. Das hat er aber deshalb gemacht, weil er irgendeinen Sündenbock braucht, wenn jetzt demnächst die Ökonomie in die Rezession läuft. Und man kann davon ausgehen, wir hatten ja schon im zweiten Quartal eine deutliche Wachstumsabschwächung auf 5%. Und wir können davon ausgehen, dass im dritten oder im vierten Quartal dann irgendwann ein Minus am Wachstum ist. Und dann kann er sich hinstellen und kann sagen, seht es, liebe Landsleute, die Notenbank hat das gemacht. Aber in der Türkei wird sich doch niemand gegen den großen Präsidenten Erdogan stellen und wird die Zinsen anheben ohne sein Einverständnis. Und wenn man sieht, wie Erdogan jetzt noch weitere Sachen gemacht hat, er hat sich ja zum Chef des Staatsfonds gemacht. Es gibt ja in der Türkei einen Staatsfonds, wo die ganzen Beteiligungen an Banken und so weiter gebündelt sind. Der ist 200 Milliarden groß. Da hat er sich zum Chef gemacht. Er hat jetzt einen Chef von einer Privatbank abgesägt, der von der Oppositionspartei war. Und er versucht überall einzugreifen. Und mir kann keiner erzählen, wirklich niemand, dass die Notenbank einfach gesagt hat, Erdogan, mir doch egal, ich hebe jetzt die Zinsen an, sondern die haben wahrscheinlich Erdogan wird Zähne knirschen gesagt haben, okay, mache ich halt mit und sage aber vorher nochmal und hat auch danach ja nochmal gesagt, dass seine Grenzen, dass die Grenzen der Belastbarkeit erreicht sind und so weiter. Und insofern würde ich sagen, die Türkei ist mitnichten über den Berg und ich hatte ja schon die Wirtschaftszahlen, die Wachstumszahlen und wenn du auch guckst, die mussten ein Fünftel ihrer Goldreserven verkaufen. Und die Türken sind ein sehr goldfreudiges Volk, die das halten und die wirklich...
Was dann auch den Goldpreis unter Druck gebracht
ganz
hat. Und
genau.
Alle Goldjünger, die dann immer glauben, in Krisen ist man bei Gold gut aufgehoben.
Das war aber 2008 ganz genauso. Genau. Da haben die Leute auch...
Wenn liquidiert wird, dann wird immer Gold als erstes auf den Markt geschwommen.
Genau. Ja? Und das ist auch in der Türkei so. Aber da siehst du auch ran, dass die... Wie schlimm es eigentlich um diese Volkswirtschaft bestellt ist. Wenn die ihre... In so einer Situation will man ja eigentlich eher noch Gold haben oder eher Dollar haben.
Aber eigentlich verkauft man da sein Tafelsilber, wenn es mal eng wird.
Nein.
Das macht jede Familie so. Ja, wenn
aber
sie die Kinder nicht mehr ernähren können,
halt
dann kann
eng
das Tafelsilber
sein. Ja gut, aber da muss es halt richtig eng sein. Dann siehst du, wie eng es halt ist.
Okay.
Und das ist ein
eng.
Zeichen, dass, die,
ja.
dass es überhaupt
da,
nicht vorbei ist.
Da widerspreche ich ja überhaupt nicht. Also ich habe ja gesagt, also das ist problematisch. Aber es ist ein kleines, zartes Hoffnungspflänzchen, das da keimt, ist die Zinserhöhung. Ja. Und das war auf jeden Fall ein guter Entschluss. Und ob das jetzt mit Erdogan abgesprochen war, vielleicht war es auch in der Tat abgekratet und er hat nochmal richtig dagegen gepoltert, dann ist die Wirkung an den Markt nochmal größer. Also so oder so ist es auf jeden Fall ein guter Schritt, diese Zinserhöhung.
Aber
und kann wieder etwas Vertrauen schaffen. Etwas, ein ganz klein wenig.
Aber ich würde immer noch sagen, die Türkei bewegt sich kurz oder mittelfristig am Rand der Insolvenz. Und das wird so sein. Und da kann jetzt die Notenbank...
Aber da kommt der Frau Nahles und gibt Kredit. Ja, kein Problem.
Meinst du? Da kommt
die Frau Nahles hat ja schon mal angekündigt.
Ende September. Ja, wir haben auch nichts davon, wenn die Türkei jetzt pleite geht.
Genau.
Das muss man ganz klar sagen.
Ja. Und der IWF kann wahrscheinlich auch nicht einspringen. Also von daher, es wird ein Thema bleiben, das uns weiter hier beschäftigt.
Auf jeden Fall.
Und ich würde jetzt nicht auf die Türkei als Ganzes wetten. Aber wie gesagt, ich wollte jetzt mal die Notenbank hier würdigen.
Ja.
Und würde trotzdem sagen, dass das jetzt sozusagen etwas die Situation zumindest stabilisiert.
Okay.
Und deswegen wette ich jetzt mal auf die
türkische
Lira, dass die sozusagen den freien Fall beendet hat und dass die sich die Marke von 6 Dollar zur türkischen Lira, 6 US-Dollar, die ist ja so eine kritische Marke.
Das ist eine magische,
ja?
Das stimmt.
Und sie war ja schon...
Wir waren bei über 7 schon.
Der Dollar war schon zur Lira, eben andersrum, also der steigt
also
oder steigt.
Also musst du mehr als 7 Lira,
fällt,
man musste
genau,
mehr als 7 Lira für einen Dollar bezahlen und du sagst, am Jahresende
mal,
muss man weniger als 6 Lira
weniger
bezahlen.
Weniger als 6, das ist die Wette, genau.
Okay.
Und ja, genau. Dann
bin
kommen wir zu deinem Thema.
Ja?
Ja, ich bin gespannt.
Spannendes,
ja?
Nein, das ist ein spannendes Thema. Ich bin, jetzt kommen wir zu unserer Systemdiskussion.
Der alte Ossi Chapitz holt wieder die Sozialismuskeule raus.
Überhaupt nicht. Es geht nicht um Sozialismus. Es geht um ein System.
Bin gespannt.
Um ein inklusives System, wo jeder mit dabei ist und jeder auch das Gefühl hat, dass er dabei ist und auch Identität stiftendes System hat. Und nicht eins, wo man das Gefühl hat, dass mit gezinkten Karten gespielt wird. Und
Gefühle sind sehr trügerisch übrigens.
Ja, mag trügerisch sein, aber
leider...
Das haben
wir ja auch schon besprochen, dass
haben wir, aber das
Gefühle
aber das Problem ist, die Leute werden aber
deine
nie...
Gefühle gespannt.
Die Menschen werden aber nie nach Fakten wählen, die Leute werden nicht nach Fakten sich bewegen, die Stimmung der Leute ist nicht nach Fakten, sondern die Stimmung der Menschen ist leider nach Gefühlen. Und da
Gefühl ist eine Realität in der Politik, hat glaube ich Harald Schmidt gestern gesagt.
Echt?
War gestern bei der Spiegelkonkurrenz bei Harald Schmidt.
Okay.
Ja,
Und? Komm den besten Gag noch hier, bevor ich hier mit meinem...
Ich kann mir einfach keine Witze merken. Ich habe mich zwar köstlich amüsiert, aber ich komme immer so peu à peu. Aber ich bin kein Witzenacherzähler.
Dann erzähle ich jetzt hier, was mich umtrieben hat letzte Woche. Weil nämlich Jeff Bezos, der reichste Mensch der Erde, der ist unter die Philanthropen gegangen. Der Gründer von Amazon ist ja 162 Milliarden Dollar schwer. Er hat 162 Milliarden, das ist mehr als, das, als die Wirtschaftsleistung
damit
von Ungarn.
Der reichste Mensch der Welt,
laut mehr als die Wirtschaftsleistung als Ungarn und reicher sogar als Katar. Also muss man überlegen, ein Typ mehr Geld als Katar.
Und er hat ohne die Ölreserven aber.
Haben die überhaupt noch Öl? Ich weiß, egal. Auf jeden Fall, Jeff Bezos hat jetzt einen Fonds aufgemacht. Das ist der Bezos Day One Fund. Und der will Obdachlose unterstützen sowie Vorschulprojekte in sozial schwachen Gegenden fördern. Und der soll mit 2 Milliarden erstmal ausgestattet werden. Also von seinen 162 Milliarden will er immerhin 2 Milliarden da reinpacken. Und er möchte ein Vorschulsystem installieren, das nach den gleichen Prinzipien wie Amazon funktioniert. Nämlich die Kinder Konsumenten sind. Und jetzt mal ganz unabhängig davon zu sagen, will ich eine Schule haben, wo Kinder sich wie Konsumenten fühlen? Das habe ich in Berlin hier mal gesehen. Da gab es die Formsschule. Als wir damals unseren Erstgeborenen einschulen wollten, habe ich mit ihm angeschaut. Da ist das so, dass die Kinder sich wie die Konsumenten fühlen.
Und dann, dass sie halt Lehrer bewerten können zum Beispiel.
Nee, oder da werden die Lehrer einfach wirklich total rotzfrech. Die Kinder benehmen sich nicht und machen da, was sie wollen und sagen im Zweifelsfall, ey, da wirst du halt rausgeschmissen. Und ich dachte so, so ein System wollte ich nicht haben. Also, aber unabhängig von dem, dass ich nicht so ein System haben möchte, frage ich mich, warum...
Aber dass der Kunde in der Schule ein bisschen mehr König ist das und dass es eine vernünftige Toilette gibt, die man dann auch mal bewerten kann, das ist doch ganz
Das ist okay. Also, aber da habe ich nicht... Nur, was ich mich frage, warum so ein Privatmensch ein Schulsystem finanzieren, das ist doch eigentlich eine Aufgabe des Staates.
Aber du jammerst doch immer, dass die öffentlichen Schulen so schlecht sind.
Nein, aber ja, aber da geht's doch. Und da kommen wir nämlich zu dem Punkt, warum mich das wirklich genervt hat. Jeff Bezos macht nämlich die Zwiespaltigkeit dieser philanthropischen Bewegung deutlich. Als Unternehmer versucht er alles, Steuern zu vermeiden und den Staat, der für Schulen und so zuständig ist, möglichst klein zu halten, nämlich keine Steuern zu zahlen und dann beschäftigte Mitarbeiter zu setzen, dass sie daneben noch Stütze brauchen. Und dann, wenn du mal guckst, was den Standort in Seattle anbetrifft, kriegt er wahnsinnige Subventionen. Und jetzt hat er noch einen zweiten Standort ausgesucht und hat gesagt, ey, bewerbt euch, liebe Städte, gebt mir ganz viel Geld, damit ich endlich mich bei euch ansiedle. Und was machen die Städte dann? Und das sieht man auch in Seattle sehr schön, er kriegt da Subventionen. Die Stadt zahlt also was, hat dann weniger Geld für öffentliche Aufgaben wie Schwimmhallen, wie Schulen, wie sonst was und hat aber im Gegenzug nicht so viel davon, außer dass die Bevölkerung, die schon da ist, muss dann höhere Preise zahlen. Und in Seattle ist die Obdachlosenquote die höchste mit in Amerika. Und dann kann er ja mit seinem neuen philanthropischen Projekt gleich dafür sorgen. Und was mir dann halt aufgefallen ist, dass er mit seinem Unternehmen wesentlich mehr sozialen Schaden anrichtet, als er mit seiner Philanthropie schafft. Das ist wirklich...
Wie kommst du denn auf solch eine Aussage? Das kannst du in keinster Weise belegen.
Doch, nein, das kann ich dir belegen. Weil
er schafft Tausende, Hunderttausende von Arbeitsplätzen weltweit, ja, und wenn diese Arbeitsplätze nicht da wären, dann wäre auch sozusagen sozial weniger da. Letztendlich ist ein Unternehmen, der hauptsoziale Zweck eines Unternehmens ist, Arbeitsplätze zu schaffen. Ja, das ist schon mal sehr
viel. Ich dachte, Gewinne machen.
Der eigene Zweck. Ja. Das ist richtig, ja. Aber in der Tat, also ich meine, man muss zweierlei auseinanderhalten. Ich finde es erstmal, ich fange mal von vorne an, ja, finde ich es absolut bewundernswert für jeden Menschen, der einfach Geld spendet. Ja, das ist eine freiwillige Gabe und das kann man einfach nur loben und da muss man nicht immer drauf rumhaken. Und ständig wird auf den Reichen dieser Welt, wenn sie irgendwas spenden, dann rumgehackt. Bei Mark Zuckerberg und anderen ist das nicht anders. Ja, und wird das kritisiert? Nein, anerkennen. Das sollte man loben. In Amerika gibt es eine ganz andere Kultur, da sagt man, wow, toll und hier hat wieder einer gespendet und so weiter und so fort und da hat es eine ganz andere Tradition. So, und dann ist da ein Unternehmen, du tust immer so, als wäre das sein Unternehmen. Natürlich ist er Großaktionär da, aber Amazon ist ein Unternehmen, das vielen gehört, wo sich viele beteiligen können. Letzte Woche war es dein Bulle der Woche, ja, die Amazon-Aktie. Ja. Er kann nicht einfach nach Gutsherrenart über dieses Unternehmen verfügen, sondern Amazon ist ein Unternehmen, das sich am Markt verhalten muss nach den Gesetzen des Marktes. Ja. Und dazu gehört eben, dass man im Steuerwettbewerb sich die günstigsten Bedingungen verschafft. dass man nach allen Gesetzen, die es gibt, dann versucht, seine Steuerlast zu senken. Das macht jedes Unternehmen.
Dass du deine Rechnung von Amazon Luxemburg bekommst und dass sie in Deutschland fast keine Steuern bezahlen, das mag jetzt legitim sein. Das mag legal sein, aber legitim ist es doch nicht. Und wenn jemand hinkommt, es ist nicht legitim. Es ist jemand, der hingeht und so tut, ich bin der Gutmensch dieser Welt, und auf der anderen Seite aber alles tut, um dieses System zu ruinieren.
Das macht jede Firma. Das macht Apple so, das macht Facebook so, das macht Google so. Das machen alle Multinationalen. Nein.
Ja, aber guck mal. Aber
Moment, jedes Unternehmen, ich sag nochmal, ein Unternehmen gehorcht den Gesetzen des Marktes. Ein Unternehmen muss konkurrenzfähig bleiben. Ein Unternehmen ist seinen Eigentümern, und zwar allen Eigentümern, allen Aktionären verpflichtet. Alles andere ist Untreue gegenüber den Eigentümern. Der Bezos kann nicht einfach hingehen und sagen, ach, liebes Seattle hier, ich schenke dir mal, ich verzichte hier mal freiwillig
auf
Steuern.
Aber er muss nicht nach Luxemburg gehen und muss irgendeinen Deal mit denen ausmachen, wo er keine Steuern zahlt. Das muss er
das
nicht machen.
Nicht er,
und da wird ihn auch keiner verklagen können. Und da hört bei mir nämlich der Spaß auf, weil wenn du nämlich deinen Dietmar Deffner Buchshop machen wolltest, du könntest nicht nach Luxemburg gehen und du könntest keine Steuern so sparen.
Lieber Kollege Chapitz, du kannst auch nach England auswandern, du kannst nach Amerika auswandern und kannst von da aus einen Podcast machen, was auch immer du machen
das
möchtest,
kann ich machen.
Und dann zahlst du weniger Steuern.
Nein, aber
du willst halt einmal
überhaupt
hier,
es geht um Deals, wo Amazon sich mit dem luxemburgischen Finanzministerium hinsetzt und einen Deal ausmacht. Und den kannst du nicht als Deffners Bookshop machen. Da musst du ein Riesenunternehmen sein, weil sonst funktioniert es nicht. Es ist Wettbewerbsverzerrung. Das kannst du nicht mal beim sozialistischen Argument kommen. Es ist Wettbewerbsverzerrung gegenüber anderen. Und da hört bei mir selbst das ist mein marktwirtschaftlicher Instinkt. Und Wettbewerb ist wirklich das Größte. Das hat selbst der Erhard geschrieben in seinem Buch.
In
da musst
Tat.
Selbst du sagen, hey, das geht so nicht. Jetzt kannst du, und deshalb, ich kann mich nicht auf der einen Seite hinstellen als der große Mensch, oh, ich bin der Philanthrop und mach alles. Und auf der anderen Seite System auszuheben und überall zu sparen.
Nein, ich heble nicht das System aus. Ich gehorche den Gesetzen des Marktes. Und jedes Unternehmen von diesen genannten, das macht Apple, wie gesagt, nicht anders, das macht Facebook nicht anders und Google nicht anders. Und all diese multinationalen...
Das macht es doch nicht besser.
Besser oder nicht, das ist jetzt, diese moralische Keule passt hier nicht. Firmen gehorchen den Gesetzen des Marktes, ich sag's nochmal, müssen konkurrenzfähig bleiben, weil wenn sie das nicht tun, dann sind sie ruckzuck weg vom Markt, weil dann kommt nämlich die Konkurrenz, von Snapchat und nutzt diese Möglichkeiten der Steuerminimierung und Facebook sagt, okay, wir zahlen aber da, wo es am höchsten ist, in Deutschland unsere Steuern.
Nein, aber
freiwillig.
Warum? Er könnte
es
sich auch
halt auch mal ausreden, verdammt. So. Und wie gesagt, das muss ein Unternehmen tun. Ja, und warum? Der Skandal ist doch ganz woanders, nicht beim Unternehmen. Der Skandal ist doch da, dass Staaten das mit sich machen lassen. Dass Staaten diesen Steuerwettbewerb veranstalten, sogar innerhalb der EU. Dass es Steueroasen innerhalb der EU wie Luxemburg, Irland und andere gibt. Irland, ein ganz großer Skandal, wo eben jetzt auch die EU langsam mal in die Pötte kommt und handelt. Irland, ein Land, das von der Staatspleite gerettet werden musste und trotzdem man ihm weiter gestattet hat, niedrige Steuersätze und einen Steuerwettbewerb zu veranstalten und eben solche Apple und andere dort ansässig zu machen und mit Niedrigsteuersätzen sie zu locken. So. Und die Staaten müssen einfach, dafür ist Politik da und dafür gibt es zum Beispiel, du hast die Monopole angesprochen, dafür gibt es Monopolkommission und dergleichen, die das dann bekämpfen müssen, die das auch mittlerweile tun mit dragonischen Milliardenstrafen. So, das muss die Politik tun. Ja? Und die Unternehmen werden sich in diesem Wettbewerb immer so verhalten wir sie für sie am günstigsten.
Genauso wie,
du machst es doch auch, du zahlst doch auch nicht freiwillig mehr Steuern, als du musst. Diese Scheinheiligkeit
nein,
in dieser Debatte.
Scheinheiligkeit.
Das ist eine Scheinheiligkeit.
Keine
die regt
Scheinheiligkeit.
So auf,
nein,
ja?
aber,
und
nein,
immer die bösen Unternehmen,
ist,
die bösen
nein,
Unternehmer.
Ich kann dir sagen,
die
was
Unternehmen schaffen
ist.
Wert, sie schaffen Arbeitsplätze, gut. Sie sind es, die die Wirtschaft tragen und das hilft allen und das ist sozial. Gut. Wenn Wirtschaft wächst, dann ist das sozial, dann ist das ein sehr, sehr großer...
Aber
auch,
scheinheilig ist was anderes. Wenn ich mich hinstelle und so tue, ich will die Welt verbessern. Ich könnte mich auch hinstellen und könnte eine Initiative gründen und könnte sagen, wir sind gegen diesen ruinösen Steuerwettbewerb. Das könnten sie doch genauso machen. Aber was machen die Reichen?
Aber
nein,
Chapitz,
sie stellen sich hin
und sagen,
machen die Welt ein bisschen hier, ein bisschen da, aber nie zu ihren Lasten groß. Sie geben ein paar Milliarden ab, aber sie werden nie das System so umgestalten, dass es allen nützt und dass sie vielleicht möglicherweise mehr abgeben müssen. Und sie können sich da, der Bezos können sich da hinstellen und können sagen, liebes Luxemburg, ich finde das doof, wie ihr das macht. Ich bin dafür, dass wir endlich gute Schulen finanzieren können, dass wir gute Steuereinnahmen haben. Wir machen das nicht. Und er macht eine Initiative zusammen mit all den anderen Wall Street Tweets. Was macht er? Nein, er stellt sich hin und sagt so, oh, wir machen so ein kleines 2-Milliarden-Programm. Das
Hallo,
ist was anderes. Das andere, ist scheinheilig.
Nein. Doch. Es gibt zum Beispiel andere Unternehmer, die spenden wesentlich mehr als die 2 Milliarden von Bezos. Ja, Warren Buffett hat angekündigt, fast sein gesamtes Vermögen zu spenden, also fast 100 Milliarden. Er will nur 99% seines Vermögens will er spenden, nur ganz wenig an seine Kinder vermachen, weil er dagegen ist, sozusagen, dass sozusagen nicht selbst erarbeitetes Vermögen dann Kindern zugute kommt. Und Buffett ist nicht allein. Er hat mit Bill Gates zusammen den Club The Giving Pledge gegründet. Das sind mittlerweile 184 ja. Milliardäre weltweit, die sie da versammelt haben und die sie darauf verpflichtet haben, mehr als 50% ihres Vermögens zu spenden für wohltätige Zwecke. Und das passiert. Und genauso Bill Gates hat die Bill und Melinda Gates Stiftung, mit der er überall auf der Welt enorm viel Gutes tut. Und übrigens, oft sind diese Unternehmen, diese Stiftungen viel effizienter, als es Staaten sind. Du bist ja hier der große Staatsbefürworter.
Nein, ich bin
der
sagt,
der Staat ist so toll, er muss so viel Steuern einzacken. Was macht denn der Staat damit? Er gibt es doch unsinnig aus in Deutschland. Warum fließt kein Geld in die Schulen? Ja? Warum ist keine Investition für Bildung da? Weil der Staat es vorzieht, seine Rentnerwähler zu beglücken mit immer stupideren Rentenrente mit 63.
Ja, nur weil es schlechte
Dann ist kein Geld für Schulen da.
Ja, ja, weil wir von Bildung. Schlechten Politikern
Du müsstest
halt den Leuten mal mehr geben, damit die besten Leute in die Politik wechseln und nicht irgendwelche Lehrer im Lehrer...
Politiker müssen mehr Geld verdienen.
Man müsste das System einfach besser finanzieren, damit wirklich die besten Leute hingehen und nicht diese Lehrer, die uns regieren und uns schlecht regieren und von einer Regierungskrise in die nächste bringen.
Du willst jetzt nicht anfangen und an Bundeskanzler 10 Millionen zahlen. Da hast du aber die nächste Diskussion.
Ich hätte lieber, dass die Bundeskanzlerin mehr verdient und dass auch der Bundestagsabgeordnete mehr verdient, damit wirklich richtig gute Leute da hingehen. Und
das würde
wirklich
es nicht
so
unbedingt
wie in Singapur haben die Besten und die Cleversten gehen in die Regierung
okay,
und die machen
dafür,
das Land besser.
Und dann aber lieber weniger. Aber ich sage dir, diese Sozialismusdebatte, wie gesagt, Unternehmen müssen sich einfach marktwirtschaftlich verhalten. Sonst gehen sie bankrott. Und ein bankrottes Unternehmen ist die größte soziale Strafe und ein florierendes Unternehmen, das wächst und Arbeitsplätze schafft, das ist die größte soziale Wohltat.
Und das möglichst keine Steuern zahlt. Sehr schön.
Sich die Staaten einfach mal zusammenraufen und sagen, hallo, wir können das nicht dulden. Ja? Es gibt weltweite Initiativen, sie müssen sich einfach zusammenraufen und sagen, okay, wir müssen konsequent gegen Steueroasen vorgehen. Wir dulden das nicht länger. Ja? Und innerhalb der EU, ich meine, da muss man einfach irgendwann mal einen einheitlichen Unternehmenssteuersatz einziehen. So. Das muss die EU schaffen.
Gut.
Und auch dafür brauchen wir ein starkes Europa, weil wenn wir mehr Kleinstaatereien in Europa haben, dann wird dieser Steuerwettbewerb noch weitergehen und noch ruinöser werden und da wird es immer ein Schlupfloch für die Firmen finden. Und eine Firma muss aus kaufmännischen Gründen solche Opportunitäten nutzen. Die Firma ist nicht Brot für die Welt, kein Wohltätigkeitsverein.
So. Sehr schön. Hat er schön gesagt, Herr Dietmar. Sind wir anderer Ansicht? Was können wir wetten dazu?
Es ist schwierig. Ja? Systemwetten sind schwierig.
Ja.
Ja.
Es wird keinen Umsturz geben, aber du siehst ja schon alleine den Aufstieg des Populismus, der ist ja schon ein deutliches Zeichen dafür, dass die Menschen mit dem System nicht so zufrieden sind, mit Leuten auf einmal anfreunden, die unser System wirklich ruinieren.
Aber das liegt eben an der gefühlten Wahrnehmung der Leute. Ja, wir haben hier Rekordbeschäftigung in Deutschland, rekordniedrige Arbeitslosigkeit. Ja, und trotzdem wählen die Leute Populisten, die ihnen sagen, es ist alles scheiße in diesem Land. Da gehen halt Gefühle und Realität einfach weit auseinander. Und dann müssen wir lieber daran arbeiten, dass wir mal erklären und sagen, hallo, guckt mal bitte euch die wirkliche Lage an. Und das ist auch Aufgabe von Optimisten, dass sie sagen, die Welt ist nicht so schlecht, wie ihr denkt. Ja? Und immer dieses Bashing und Einschlagen auf Konzerne, das macht die Gefühle dieser Menschen auch nicht besser. Gut. Und jeder muss nicht bei Amazon einkaufen, da gibt es genug Konkurrenz, da bin ich auch dafür, dass man die Konkurrenz stärkt und so weiter. Aber, wie gesagt, alle sollten sich an den Märkten bewegen und als Verbraucher, wenn du dann Vorteil hast, bei Amazon einzukaufen, kannst du das tun, kannst aber auch im Buchladen gehen. Ja?
Genau.
Das ist
und
deine
alle,
freie Wahl.
Aber alle sollten auf jeden Fall den Podcast sich runterladen.
Das sollte man auf jeden Fall tun.
Ja? So, jetzt, ja? Ich meine, nach 47 Minuten müssen wir langsam hier mal zum Ende kommen.
Ich bin komplett erschöpft.
Ja, ich meine, es ist,
Also wir wollten noch sagen, dass natürlich man uns hören kann auf den einschlägigen Plattformen, da seid ihr schon dabei und du oder sie, dass ihr uns da natürlich gerne bewerten dürft, gerne auch einen Kommentar dazu schreiben dürft, gerne 5 Sterne vergeben dürft. Sie dürfen uns schreiben per Mail.
An Wirtschaftspodcast.
Ihr dürft mir bei Instagram schreiben und was auch immer, wenn ihr... ja, zur Kapitalismusdiskussion noch was beitragen wollt, ja, ist natürlich eine Diskussion, die mehr als abendfüllend ist. Das ist ja auch ganz klar.
Ja. Ja. Vielleicht machen wir das, die können wir ja mal vor Publikum irgendwann machen. Vielleicht zum 50. machen wir einen öffentlichen
zum 50.
Podcast.
Zum 50. Jahresjubiläum.
Zum 50. Zur 50. Sendung machen wir vor Publikum. Es wird ein Traum.
Naja, zum 50. noch nicht.
Und dann lassen wir die Leute abstimmen. Sind sie für Defner?
Ja, da kommt wieder Populist Chapitz mit seinen populistischen Thesen und sagt,
okay,
der nächste Crash kommt, der Kapitalismus ist böse.
Gut.
Oh, die Roboter nehmen uns die Arbeit weg.
Gut, Defner, es reicht. Es reicht.
Oh, okay. Wir müssen alle sterben, ich habe Angst.
Gut, also wir bleiben.
Wir bleiben Bulle.
Und Bär.
Defner.
Und Chapitz.